Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
War der 7. Oktober Israels Pearl Harbor? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Dieses Kapitel der Geschichte des Völkermords in Gaza beginnt damit, dass weitere Beweise auftauchten, nach denen der 7. Oktober durch die israelische Führung ein bewusst zugelassenes Ereignis war, welches in seinem Umfang kalkuliert eingegangen wurde, um als Vorwand für den Völkermord zu dienen. Dann folgt die Erklärung, wie das Vorgehen in Gaza langsam auf das Westjordanland übertragen wurde und wie ein perfekt ausgeklügelter Hungermord aussah. Wir erfahren, wie die rechtsextreme Regierung gegen die Anerkennung Palästinas durch immer mehr Länder vorging und schließlich, ob es vielleicht doch den Beginn eines Rückzugs aus Gaza gab und dass Israel längst begonnen hat, das Westjordanland zu annektieren. Verschwörungstheorie Booster. War der 7. Oktober 2023 ein von Israel bewusst zugelassener Pearl Harbor-Moment? Eine weitere Aussage verstärkte den starken Verdacht. Es fehlte im August 2025 eigentlich nur noch ein Geständnis. Wir erinnern uns, es gab Warnungen durch die Mädels, weibliche Soldaten, welche die Grenze überwachten, über Vorbereitungen des Angriffs, die von Vorgesetzten lächerlich gemacht worden waren. Es gab Warnungen von mehreren ausländischen Geheimdiensten über einen drohenden Angriff der Hamas. Ein Fernsehsender hatte während der letzten 12 Monate immer wieder über die Vorbereitungen berichtet. Schließlich waren Einheiten trotz aller Warnungen von der Grenze abgezogen worden. Und nun dies, die Aussage in einem Ex-Beitrag, in der ein israelischer Soldat bezeugte, dass der Befehl erteilt wurde, alle Patrouillen entlang der Grenze zum Gazastreifen von 5.20 Uhr bis 9 Uhr am 7. Oktober 2023 abzusagen, hatte erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Ereignisse dieses Tages. Diese Aussage musste man im Zusammenhang mit Berichten bewerten, denen zufolge die Hannibal-Direktive des israelischen Militärs, die den Einsatz tödlicher Gewalt zur Verhinderung von Soldatenentführungen erlaubte, während der Angriffe vom 7. Oktober auch auf Zivilisten angewandt wurde. Dadurch enthielten diese Enthüllungen eine teuflische Note. Die Absage der Patrouillen konnte als strategische Entscheidung angesehen werden, die Grenze verwundbar zu machen, um den Angriff der Hamas zu vereinfachen. Diese Aussage löste in Israel neue Diskussionen über die Verantwortlichkeit und die strategischen Entscheidungen der israelischen Militärführung aus. Immer mehr sahen den 7. Oktober als kalkulierten Schachzug der israelischen Führung, um eine Begründung für den Völkermord und Vertreibung zu erhalten. Die Anhörung vor dem Knesset-Ausschuss, bei der diese Aussage gemacht wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen und des öffentlichen Diskurses in Israel über die Ereignisse vom 7. Oktober und die darauf folgenden Militäraktionen in Gaza. Versuch der Verhinderung. Die Regierung hatte lange versucht, einen Ausschuss zu verhindern, der die Hintergründe des 7. Oktober ernsthaft untersuchte. Premierminister Benjamin Netanyahu hatte einiges unternommen, um solche Aussagen vor dem Parlament zu verhindern. So hatte die Regierung ein Gesetz eingebracht, was ausdrücklich eine Untersuchung verbieten sollte. Es wurde berichtet, dass Netanyahu die Einrichtung eines von ihm kontrollierten politischen Ausschusses zur Untersuchung der Hamas-Übergriffe vom 7. Oktober 2023 in Erwägung gezogen habe, was jedoch dazu dienen sollte, eine breitere, unabhängige Untersuchung zu unterlaufen. Der Entwurf eines Gesetzes sollte sogar vorgesehen haben, dass jede andere Einrichtung, die die Missstände am 7. Oktober untersucht, verboten wird. Allerdings führte das zu vehementer Kritik an der Regierung, deren Mitglieder ja bereits wegen Korruption erheblich unter Druck standen. Die unabhängige Zivilkommission zur Untersuchung der Regierungsversäumnisse am 7. Oktober kritisierte diesen Ansatz als Versuch, eine staatliche Untersuchungskommission zu sabotieren. Die Auseinandersetzungen, mit der Aussagen wie die des Soldaten verhindert werden sollten, eskalierten sogar zu physischer Gewalt in der Knesset. Es gab Vorfälle, bei denen Angehörige der Opfer und Überlebenden körperlich daran gehindert wurden, eine Debatte in der Knesset über die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission zu besuchen. Netanyahu selbst hatte persönliche Verantwortung für den 7. Oktober immer abgelehnt, was nichts Neues für ihn war, und eine Untersuchung als bürokratische Belästigung betrachtet. Was sagt der Soldat unter Eid im Detail aus? Transkript der Aussage, Zitat: Am Morgen des 7. Oktober um genau 6.30 Uhr befanden wir uns an einem Außenposten. Doch für uns begann dieser Tag schon deutlich früher. Ich war Soldat im Mörserzug des 13. Bataillons der Golani-Brigade. In dieser Nacht waren wir zu dritt im Dienst. Ich selbst, Yotam Zarur, unser Sergeant, Tamar ben Jehuda, möge er in Frieden ruhen. Wir waren die ganze Nacht wach. An Feiertagen und Sabbattagen gönnten wir uns manchmal, durchzumachen, bis die Morgendämmerung kam. Normalerweise konnten wir dann schlafen, bis die nächste Schicht begann. Doch an diesem Tag, um 5.20 Uhr, saßen wir noch wach neben dem Funkgerät, damit der Funker weiterschlafen konnte. Plötzlich meldete sich unser stellvertretender Bataillonskommandeur Mir Boinfeld, der später schwer verletzt wurde, Gott sei Dank hat er überlebt, mit einer merkwürdigen Funkdurchsage. Er sagte sinngemäß, an alle Stationen, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, aber bis 9 Uhr morgens keine Patrouillen am Zaun. Das war ungewöhnlich. Wir sollten unsere Position halten, keine Fahrzeuge sollten die Burma-Strecke passieren, auf Brigadeebene so angeordnet, ohne Begründung. Wir fragten nicht nach, wir waren einfache Soldaten, keine Offiziere, die Dinge hinterfragen. Kurz bevor es losging, schaute uns Tomer an, als wollte er fragen, was soll das? Aber wir führten den Befehl aus, es war Routine. Und dann, nur eine Stunde später, um 6.30 Uhr heulten die Sirenen. Seit diesem Moment lebe ich mit einer inneren Unruhe. Ich hatte Angst, darüber zu sprechen. Als ich dann in die Knesset kam, hatte ich bereits versucht, mit hochrangigen Offizieren zu sprechen. Einige sagten mir, es habe eine Bedrohung durch einen Nukbar-Scharfschützen am Zaun gegeben, deshalb habe man keine Patrouillen schicken wollen. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger ergab das Sinn. Wenn es wirklich eine Scharfschützengefahr gab, wie kann es sein, dass wir, nur 200 Meter vom Zaun entfernt, nichts wussten? Wie kann es sein, dass meine Kameraden ohne Schutzwesten nur in Unterwäsche und Socken kämpften? Wie kann es sein, dass niemand Bescheid wusste? Das ließ mir keine Ruhe. Dann wurde ich erneut in die Knesset eingeladen und ich spürte, es war an der Zeit, endlich offen zu sprechen. Viele Menschen verstehen bis heute nicht, was wirklich passiert ist, und auch ich weiß es nicht. Seit dem 7. Oktober habe ich ein Loch im Kopf und im Herzen. Ich will es einfach verstehen, wie jeder andere auch. Denn es gab keine offizielle Begründung. Nir, unser Kommandeur, sagte selbst im Funk, ich weiß nicht warum. Eine echte Bedrohung hätte er anders formuliert. Der Befehl kam von oben, ohne Erklärung. Und als Soldaten befolgt man Befehle, aber es war seltsam. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon fast 6 Monate im Einsatz. Klar, es gab vereinzelt Verluste, aber nichts im Vergleich zu dem, was am 7. Oktober geschah. Das war etwas völlig anderes, etwas Surreales, etwas Extremeres, als wir je erlebt hatten. Natürlich haben wir danach untereinander gesprochen. Immer wieder. Ich habe versucht, die Erklärungen zu verstehen, die man mir gab. Aber je öfter ich darüber nachdachte, desto mehr kam ich ins Grübeln. Wenn es keine Scharfschützengefahr gab, warum dann der Befehl? Und dann tauchte plötzlich eine Aufnahme auf. Sie bestätigte das, was ich gehört hatte. Ich fühlte Verantwortung. Ich kann nicht einfach etwas ins Fernsehen sagen, was nicht belegbar ist. Doch da war sie, die Aufnahme, und sie machte mir Angst. Ich habe viele Freunde verloren. Ich wurde selbst schwer verletzt. Jeden Tag spreche ich mit Familien, mit Eltern, die jemanden verloren haben. Sie sehen in mir denjenigen, der die Verwundeten gerettet hat, und ich versuche ihnen zu helfen. Ich wache jeden Tag in einem inneren Krieg auf, auch ohne eines der Beine kämpfe ich weiter. Ich versuche, mich neu zu erfinden, mein Leben fortzusetzen. Ich will verstehen, was passiert ist, und ich hoffe, dass wir eines Tages klare Antworten bekommen, ohne Panik zu schüren, aber mit der nötigen Aufarbeitung. Wer Verantwortung trägt, soll sie übernehmen. So viele Menschen wurden ermordet oder entführt, und ich sage das als Soldat, der lange am Zaun gedient hat, bei jeder Kleinigkeit sind wir sonst sofort los, doch an diesem Tag nichts. Das macht mir Angst, große Angst. Zitat Ende. Weitere Beweise. Neben den Berichten unmittelbar nach dem 7. Oktober, welche ausführlich im ersten Band der Gaza-Trilogie besprochen worden war, soll nur kurz auf Quellen hingewiesen werden, welche weitere Beweise schon vor einem Jahr vorgewiesen hatten. Am 17. Juni 2024 hatte die Jerusalem Post berichtet, dass Dokumente enthüllten, dass die IDF und Geheimdienste detailliert über die Pläne der Hamas Wochen vor dem 7. Oktober informiert waren. Zitat, das Dokument mit dem Titel Detailliertes End-to-End-Raid-Training wurde am 19. September 2023 verteilt und beschreibt detailliert die Reihe von Übungen, die von den Eliteeinheiten der Hamas durchgeführt wurden. Zitat Ende. Auch die Zeitung Haaretz hatte ausführlich darüber berichtet. Im Haaretz-Artikel wird auch auf einige andere Beweise hingewiesen, welche vermuten lassen, dass Israel den Angriff der Hamas bewusst hat stattfinden lassen. Zitat: Obwohl das Dokument bisher unveröffentlichte Details enthält, ist es nur eines von vielen Berichten, die verdeutlichen, in welchem Ausmaß Militärs vor den Angriffsplänen der Hamas auf Israel gewarnt wurden. Im Juli 2023 warnte eine Unteroffizierin des Militärgeheimdienstes ihre Kommandeure, dass die Hamas ein Massaker in den Grenzgemeinden zum Gazastreifen beabsichtigte. Die Unteroffizierin verfasste in den 6 Monaten vor dem Angriff vom 7. Oktober 3 Dokumente, in denen sie warnte, dass die Hamas eine Reihe von Trainingsübungen absolviert habe, die einen Überfall auf Kibbuzim und IDF-Außenposten auf der israelischen Seite der Grenze simulierten. Zusätzlich zu den weiblichen Beobachterinnen, die fast ein Jahr vor dem 7. Oktober ihren Vorgesetzten verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit den Vorbereitungen der Hamas in der Nähe des Grenzzauns meldeten, darunter Drohnenaktivitäten, Versuche, Überwachungskameras auszuschalten, den umfangreichen Einsatz von Lieferwagen und Motorrädern und sogar Proben für den Beschuss von Panzern. Zitat Ende. Wenn man nun noch berücksichtigt, dass ein sehr großer Teil der Opfer aufgrund der erweiterten Hannibal-Doktrin tatsächlich durch israelische Panzer- und Hubschrauberangriffe verursacht wurde, ergibt sich ein schrecklicher Verdacht. Und wir erinnern uns, die ursprüngliche Opferzahl war schrittweise reduziert worden, denn in den verbrannten Fahrzeugen waren ursprünglich Zivilisten und Angreifer als israelische Zivilisten gezählt worden. Im Juli 2025 konnte man die Opferzahlen des Angriffs vom 7. Oktober 2023 wie folgt festhalten. Opfer des 7. Oktober 2023 setzten sich aus etwa 815 Zivilisten inklusive 71 Ausländern, 379 Sicherheitskräften und einer unbekannten, aber vermutlich hohen Zahl von Hamas-Angreifern, Schätzung Hunderte bis über 1000, zusammen. Unmittelbar nach dem 7. Oktober waren von 1400 israelischen Toten die Rede gewesen, was man ursprünglich implizit als Zivilisten annahm, eine Zahl, die aber tatsächlich ca. 900 Zivilisten enthielt, worunter auch IDF-Reservisten waren, wovon wiederum eine nie genau festgelegte Anzahl durch die IDF selbst getötet worden war. Übrigens sahen auch nach dem 7. Oktober 2023 im Jahr 2025 nur Israel, die USA, die EU, Kanada, Australien, Japan, Neuseeland, Großbritannien, Ägypten, Paraguay, die Schweiz und Argentinien die Hamas offiziell als Terrororganisation an. Es gab zwar immer wieder Berichte, dass die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, unter dem Druck der USA ebenfalls die Hamas als Terrororganisation listeten, aber das wurde nie bestätigt. Das heißt, was in deutschen Medien als die Welt bezeichnet wurde, war in Wirklichkeit die Welt der Kolonialstaaten und ihrer Vasallen, wobei Ägypten als Militärdiktatur eine Ausnahme darstellte, wohl weil die Hamas zur oppositionellen Muslimbruderschaft gehört, welche in Ägypten ihren Ursprung hatte. Nova Festival. Was schon unmittelbar nach dem 7. Oktober für Aufregung gesorgt hatte, war die Tatsache, dass das Supernova Sukkot Gathering, auch bekannt als Nova Music Festival, kurz vor dem 7. Oktober 2023 an einem neuen Standort in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen verlegt worden war. Nur 2 Tage vor Beginn wurde der Standort des Festivals plötzlich auf das Areal nördlich von Re'im auf der Straße nach Be'eri verlegt, nachdem der ursprünglich geplante Standort im Süden Israels aus in öffentlichen Quellen nicht ersichtlichen Gründen nicht mehr verfügbar war. Der neue Standort war den Teilnehmern erst Stunden vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt worden. Auch seltsam, die IDF genehmigte das Nova Musikfestival, informierte aber die an der Grenze stationierten Truppen nicht darüber, wie Ermittlungen ergaben, die im April 2025 bekannt geworden waren. Die Times of Israel berichtete, dass das Militär keine Änderungen an den Verteidigungsvorbereitungen vorgenommen und keine Bewertung der großen Open-Air-Party durchgeführt hatte. 100 Hamas-Kämpfer waren versehentlich dort gestrandet, nachdem sie auf dem Weg nach Nevi Tod falsch abgebogen waren. Die Zeitung folgerte, Zitat: Die Untersuchung ergab, dass die israelischen Streitkräfte ihre Verteidigungsmaßnahmen für die Party nicht angepasst hatten, keine Lautsprecherwarnsysteme installierten, um die Partygäste vor Raketenbeschuss zu warnen und keine Einschätzungen speziell zu der großen zivilen Veranstaltung nahe der Grenze zu Gaza durchführten. Am Vorabend des Angriffs, nachdem die israelischen Streitkräfte verdächtige Anzeichen von Hamas-Aktivitäten festgestellt hatten, wurde das Nova-Festival in keiner militärischen Einschätzung erwähnt. Darüber hinaus wussten die am Morgen des Hamas-Angriffs an der Grenze zu Gaza stationierten Bodentruppen nichts von der Existenz der Party, so die Untersuchung. Die israelischen Streitkräfte entsandten auch keine Militärvertreter zur Party, um mit den dortigen Polizeibeamten, die die Veranstaltung sicherten, in Kontakt zu bleiben. Ebenso wenig entsandten die israelischen Streitkräfte zusätzlich zur Polizei eine Militäreinheit in die Nähe der Party, um diese zu sichern. Beides hätte getan werden müssen, so die Untersuchung. Zitat Ende. Was der Artikel vergaß zu erklären war, dass die Luftwaffe 945 Angriffe mit Hubschraubern ausführte und 11.000 Mal mit Raketen und großkalibrigen Geschossen auf Fahrzeuge schoss, in denen sowohl Hamas als auch Besucher des Festivals saßen. Die Hannibal-Doktrin, nach denen keine israelischen Soldaten als lebende Gefangene der Hamas überlassen werden sollten, war auf Zivilisten erweitert worden. Nun sahen wir im August 2025, was daraus geworden war. Der perfekt geplante Hungermord. Haaretz veröffentlichte am 29. Juli einen Artikel von Nir Hasson, der erklärte, dass die Hungersnot in Gaza durch Israel bewusst verursacht wurde. Mit vielen Einzelheiten und Zahlen erklärte der Autor, wie die israelische Besatzungsmacht systematisch Hunger in Gaza erzeugte. Der Bericht kommt dann zu einer Chronik des Hungers im Jahr 2024. 16. Januar, UN-Experten, Zitat: Alle Kinder unter 5 Jahren sind einem hohen Risiko der Unterernährung ausgesetzt, Zitat Ende. 18. Februar, UNICEF-Bericht, Zitat: 90% der Kinder leiden unter Nahrungsmittelknappheit. Zitat Ende. 25. März, UN-Sicherheitsrat fordert Waffenstillstand und Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen nach Gaza. 2. April, Expertengruppe der beiden Regierungen, Zitat: Die Ausbreitung der Hungersnot ist beispiellos. Zitat Ende. 20. Mai, Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant wegen Aushungerns von Zivilisten als Kriegsmethode. 24. Mai, Internationaler Gerichtshof ordnet an, dass Israel, Zitat, den Fluss von Nahrungsmitteln und humanitäre Hilfe nach Gaza sicherstellen, Zitat Ende, muss. 3. Juni. Unabhängige Expertengruppe veröffentlicht Bericht, Zitat, im Norden des Gazastreifens hat wahrscheinlich eine Hungersnot begonnen, Zitat Ende. Zitat, heute gibt es laut UN-Daten nur noch 1% der Legehennen und 6% des Viehbestands in Gaza. Der Fischfang vor der Küste Gazas beträgt weniger als 7% des Vorkriegsniveaus. Der verheerendste Schlag war die Unterbrechung der Nahrungsmittelverteilung innerhalb Gazas auf Befehl der israelischen Armee. Im Dezember 2023, nur 100 Tage nach Kriegsbeginn, warnte ein UN-Gremium, dass bereits ein Viertel der Bevölkerung Gazas Schwierigkeiten habe, an Nahrungsmittel und sauberes Wasser zu gelangen. Im Februar 2024 berichtete UNICEF, dass 90% der Kinder in Gaza nicht genug zu essen hätten. Zitat Ende. Der Artikel erklärte, wie die Menschen in Zelten und Ruinen hausten, ohne jedwede sanitäre oder sonstige Infrastruktur. Wie Krankheiten um sich griffen. Und dass unübersehbar war, dass Israel den Hunger als Waffe einsetzte. Und dies ging auch 2025 weiter. Der Artikel zählte auf: 2. April, das Welternährungsprogramm gibt bekannt, dass die letzte von ihm betriebene Bäckerei aufgrund von Mehl- und Kochgasmangel geschlossen wurde. 25. April, das Welternährungsprogramm meldet, dass seine Nahrungsmittelvorräte in Gaza aufgebraucht sind. 8. Mai, die UN warnt, dass die Verteilung von Nahrungsmitteln über die Hilfszentren des GHF, Zitat, das Risiko erhöht, dass große Teile der Bevölkerung ohne lebenswichtige Güter dastehen, Zitat Ende. 26. Mai, das GHF öffnet seine Nahrungsmittelverteilungszentren. Der Autor erklärte dann, wie die angebliche Nahrungsmittelverteilung nicht nur vollkommen unzureichend war, sondern auch zahlreiche Menschen tötete. Wenn nicht durch Schüsse, dann durch die Entbehrungen, um die weit entfernten lediglich 4 statt 400 Zentren zu erreichen, nur um dann Kilometer wieder zurückgehen zu müssen, ohne Nahrung erhalten zu haben. Der Artikel schloss mit einem Beispiel, bei dem es sich nicht um krankheitsbedingten Tod, sondern um Tod wegen Mangelernährung handelte. Zitat: Am 9. Juni, nur 11 Tage vor Beginn der aktuellen Hungerwelle, kam ein Mädchen namens Salam in eine UNRWA-Klinik. Ihr Armumfang betrug nur 8,3 cm, fast 4 cm unter der Schwelle schwerer Unterernährung. Sie starb noch am selben Tag. 6 Tage später war die Rate akuter Unterernährung unter den Kindern in Gaza auf 8,8% gestiegen. Und dann begannen sie zu sterben. Zitat Ende. The Hunger Games – Fallbeispiel. Ich hatte schon in der Vergangenheit über die Hintergründe der von Israel und den USA gegründeten NGO berichtet und ausführlich darüber gesprochen, wie die Nahrungsmittelausgabestellen der Gaza Humanitarian Foundation, GHF, zu Todesfallen für viele Palästinenser wurden und dort Szenen abliefen, wie in der Fernsehsendung The Hunger Games. Ende Juli schockierten die Aussagen eines US-Veteranen, der als Söldner in Gaza bei der Verteilung von Lebensmitteln als Sicherheitsoperateur angeheuert worden war. Sein Auftritt mit der größten Reichweite dürfte Tony Aguilar in der Tucker Carlson Show gehabt haben. Aber er trat auch in anderen Formaten auf. Ein 5-jähriger, abgemagerter Junge war 12 Kilometer barfuß zu einer der Verteilerstationen der GHF gelaufen und hatte es tatsächlich geschafft, ein bisschen Mehl und andere Nahrungsmittel zu ergattern. Er bedankte sich bei Aguilar mit einem Kuss auf die Hand und ging zurück in die Menge. Auf diese eröffnete dann die IDF das Feuer und tötete unter anderem den kleinen Jungen. Am 1. August besuchte der Sondergesandte von Donald Trump, Steve Witkoff, Gaza, und vor allen Dingen die Verteilerstellen der GHF. Witkoff hatte sich in den 5 Stunden der Führung ein Bild machen wollen, erklärte er. Der US-Botschafter Mike Huckabee, selbst bekennender Zionist, der ihn begleitet hatte, war voll des Lobes für die Arbeit der GHF und meinte, es sei ein ungeheurer Erfolg. In einem Tweet, der dann wieder gelöscht wurde, erklärte er sogar, die Menschen würden Donald Trump lieben. Und die Hamas würde die GHF hassen, weil sie die Nahrungsmittel nicht mehr stehlen könne. Eine Behauptung, welche die IDF ja schon wieder zurückgezogen hatte, aber von Donald Trump auch wieder einmal ausgesprochen wurde, als er seine Meinung zu dem Besuch äußerte. Von Witkoff selbst konnte man zunächst keine Stellungnahme zu den Ergebnissen seines Besuchs finden. Aber am 2. August behaupteten israelische und US-Medien, dass Witkoff gesagt habe, es gäbe keine Hungersnot in Gaza. Allerdings waren die Lügen der GHF schnell entlarvt. Sie behauptete, 100 Millionen Mahlzeiten geliefert zu haben, was bei 2,2 Millionen Menschen, auch wenn weniger überlebt hatten, 46 Mahlzeiten pro Person gewesen wären. Nur gab es nur sehr wenige Berichte darüber, dass Mahlzeiten angekommen waren. Abgesehen davon stellte eine Berechnung klar, dass 36 Mahlzeiten bei 3 pro Tag für 15 Tage gereicht hätten. Was bedeutete, dass die Organisation sogar nach eigener Aussage Menschen 45 Tage hungern ließ. Aber auch diese Berechnung war streng genommen nicht ganz richtig, denn zwar hatte die Organisation die Verteilung ab dem 28. Mai bis zum 1. August als Stichtag, also für 65 Tage vorgenommen, aber schon vorher waren kaum Nahrungsmittel in den Gazastreifen durch Israel erlaubt worden. Also hätte eine große Nachsorge stattfinden müssen, um die Mangelernährung zu beheben. Während also die USA alles als positiv ansahen und behaupteten, es gäbe gar keine Hungersnot in Gaza, konnte man am 2. August die Aussagen des britischen Chirurgen Nick Maynard von der Oxford University lesen, der berichtete, wie israelische Soldaten 13- und 14-jährige Jungen an den Nahrungsverteilzentren in Gaza, Zitat, gezielt in den Hoden schießen, Zitat Ende, als Zitat Zielübung, Zitat Ende und als Zitat Spiel, Zitat Ende. Das ganze Video verriet noch weitere Gräueltaten. Aber der Völkermord blieb auch in der IDF nicht ohne Folgen. Ein Video berichtete darüber, dass israelische Soldaten immer öfter den Dienst verweigerten, zumindest einige davon, weil sie nicht Teil des Völkermords sein wollten. Angeblich, so der Bericht, hatten bereits 100.000 Soldaten ihren Dienst nicht angetreten. An dieser Stelle endet das Format des Podcasts. Wer mehr wissen will, was in der letzten Woche rund um Israel passierte, lernt im Text des Anhangs, was das Geschenk Israels an die Hamas war, ob sich Israel aus Gaza zurückzieht, wie die übliche Apartheid im Rest Palästinas aussieht, wie Deutschland und andere westliche Staaten in anderen Ländern angesehen werden und wie Israel plante, gegen die zunehmende Anerkennung Palästinas als Staat durch immer mehr Länder zu reagieren. Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.